Gerechtigkeit ist ihm zuwider. Er kann es kaum ertragen, dass viele seiner Schulkameraden ärmer sind als er. Zumindest äußerlich will er sich deshalb keinesfalls von ihnen unterscheiden. Vehement lehnt er es ab, im Winter einen Mantel zu tragen, denn die anderen haben auch keinen. Er tauscht seine bequemen Lederschuhe gegen einfache Holztreter und besteht darauf, statt einer schicken Matrosenmütze eine einfache Wollkappe zu tragen. Solange ich zurückblicken kann, habe ich unter dem vielen Elend, das ich in der Welt sah, gelitten, sagt er später einmal, als er schon längst ein berühmter Arzt geworden ist. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Zunächst einmal muss Albert das Gymnasium besuchen. Aber obwohl die Eltern im Vergleich zu vielen anderen Günzbachern überdurchschnittlich gut situiert sind, können sie sich diesen teuren Schulbesuch eigentlich nicht leisten. In dieser Situation kommt ihnen ein kinderloser Großonkel zu Hilfe. Er nimmt Albert bei sich auf und ermöglicht ihm, das Gymnasium in Mühlhausen zu besuchen, das einen sehr guten Ruf genießt. Aber der Junge ist traurig. Er will Günzbach nicht verlassen und findet die Vorstellung, in einer Stadt leben zu müssen, entsetzlich. »Es war, als risse man mich von der Natur fort«, schreibt er nach Jahren über diesen schwierigen Lebensabschnitt. Doch Albert gewöhnt sich an die neue Umgebung. Der Unterricht am Gymnasium ist für den wissbegierigen Jungen genau das Richtige. Bis tief in die Nacht vergräbt er sich in seinen Büchern. Und auch sein musikalisches Talent wird in Mühlhausen weiter gefördert. Alberts Großonkel engagiert den Organisten Eugen Münch, der den Jungen fortan unterrichtet. Der Erfolg ist groß. Bereits mit 16 Jahren spielt Albert anstelle seines Lehrers im Sonntagsgottesdienst die Orgel und begleitet den Chor bei einer Aufführung des Brahmsschen Requiems. 1893 beendet Albert, inzwischen 18 Jahre alt, das Gymnasium. Was nun ansteht, ist eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens. Die Wahl des Studienfaches. Auf der einen Seite könnte er Musik studieren und so seine größte Leidenschaft zum Beruf werden lassen. Auf der anderen Seite spürt er den tiefen inneren Drang, die Menschen mit der Religion vertraut zu machen. Er will sie lehren, die Gebote Gottes zu befolgen und im rechten Glauben zu leben. Nach einem zähen inneren Kampf entschließt er sich schließlich, Theologie und Philosophie in Straßburg zu studieren. Doch bevor er mit seinem Studium beginnt, reist er zunächst einmal nach Paris. Hier hat er großes Glück, denn er trifft auf den berühmten Organisten Charles-Marie Widor, der ihn unterrichtet und einer seiner engsten Freunde wird. Auch viele Jahre später wird Schweitzer immer wieder nach Paris reisen, um sich bei Widor zu vervollkommnen und gemeinsam mit ihm zu musizieren. An der Straßburger Universität fühlt sich Albert Schweitzer sehr wohl. Die Hochschule gilt in jener Zeit als besonders liberal und freigeistig. Anders als an anderen Universitäten müssen die Studenten den Lehrstoff hier nicht als gegeben hinnehmen, sondern werden dazu aufgefordert, eigenständig zu arbeiten und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Immatrikulation soll Albert sein Studium im Frühjahr 1894 für ein Jahr unterbrechen, um seinen Militärdienst abzuleisten. Doch er hat Glück. Er versteht sich mit seinem Hauptmann so gut, dass er trotzdem alle wichtigen Vorlesungen an der Universität besuchen kann und dadurch keine Zeit verliert. Im Mai 1898 legt Albert das erste theologische Examen ab. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung überzeugen ihn seine Dozenten davon, im Fach Philosophie zu promovieren. Seine Studien führen ihn nach Berlin und Paris, ehe er nach Straßburg zurückkehrt, um dort im Juli 1899 seine Doktorprüfung abzulegen. Eine Karriere an der Universität lehnt Schweitzer ab. Er will sich wieder verstärkt der Theologie widmen und nimmt am 1. Dezember eine Stelle als Vikar in der Straßburger Pfarrei St. Nikolai an. Doch nicht nur die praktische Theologie als Seelsorger in seiner Gemeinde beschäftigt Albert Schweitzer in den kommenden Monaten, auch seine theoretischen Arbeiten setzt er fort. Und so kann er im Juli 1900 auch in Theologie promovieren und wird einige Zeit darauf Dozent an der Universität. Am 1. März 1902